der noch niemals die köstliche Jackfruit gekostet hatte und der zu seinem Freund hinging und sagte, sage mir, was ist eine Jackfruit, wie schmeckt sie? Und der Freund sagte, das ist schwierig zu beschreiben, man muss es schon selber kosten, man muss es selber erfahren. Nein, sagte der Mann, ich möchte so verstehen, wie eine Jackfruit kostet. Kannst du mir nicht irgendwie ein Anhaltszeichen geben? Der Freund dachte nach und dachte nach, dachte nach und kam dann auf die Erklärung. Er sagte, ja, eine Jackfruit schmeckt so, als würde man Zuckerrohrsaft durch den Bart eines Moslems gießen. So, ich weiß nicht, ob ihr euch im Einzelnen vorstellen könnt, wie das wohl schmecken wird. Alex, tut ein bisschen die Augenbrauen runter. Ich glaube, es ist dir nicht genau verständlich. Ne? Mit anderen Worten, das, was verständlich war, muss man Schnauzbart unten Zuckerrohrsaft, könnte doch nicht den Jackfruit-Geschmack ersetzen. Den musste man kosten. So ist es auch mit dem spirituellen Leben, mit dem Krishna-Bewusstsein. Es ist nicht möglich, das so verstandesmäßig zu erfassen. Es ist auch nicht möglich, das einfach nur mit Worten so zu umschreiben. Es ist wichtig, dass wir eine Erfahrung machen. Und deswegen, aus diesem Grunde, starten wir immer ein spirituelles Programm ohne Worte, sondern mit dem Singen und ernsthaften Meditieren über den Hare Krishna Mahamantra. Bei diesem Chanten des Hare Krishna Mahamantras kann unser feineres spirituelles Verstehen geweckt werden. Das Beispiel, was die Schriften geben, halte ich hier auf dem Schoß. Genau wie eine Blume, die am Anfang wie eine Knospe ist, sich langsam öffnet und ihren Duft und ihre Farben preisgibt, so kann auch Krishna sich uns mitteilen und eröffnen und offenbaren, wenn wir seinen heiligen Namen singen und darüber meditieren. Versteht man das Beispiel? Wir singen den Hare Krishna Mahamantra und dann eröffnet sich uns Krishna. Er manifestiert sich, genauso wie aus der Knospe die Blume herauskommt. So, deswegen möchte ich Ishani und unsere Vishaka jetzt bitten, am besten hierher zu kommen, dass ich euch sehen kann. Oder ich weiß nicht genau, wie ihr euch das vorstellt. Ich möchte direkt an euch übergeben. Vielleicht, ich hörte, dass du ein Harmonium mitgebracht hast aus dem elektronischen Bereich. Vielleicht braucht denn Ishani auch die Mikrofon oder? Oder du komm doch. Der Großteil der Gäste ist hier, Ishani. Du musst dich hier ins Gespräch unangenehm vor mich hinsetzen. Genau. Ich habe mir hier zwei, drei Notizen gemacht und
such die ganze Kost raus und dann fangen wir an.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya.
Ich möchte heute Nachmittag gerne ein bisschen über das Christentum und das Krishna-Bewusstsein sprechen, im Vergleich, und habe da, glaube ich, einige sehr interessante und vor allen Dingen für uns, die wir spirituelles Leben praktizieren, relevante Punkte zu präsentieren. Zunächst einmal ist es wichtig, dass festzustellen, dass jede Art von Religion eigentlich einen Pfad anbietet, durch den man aus der Enge des materiellen Daseins und der Enge der materiellen Wahrnehmung heraus in die spirituelle Dimension hineinkommt. Eine Dimension, wo sich Krishna offenbart. Und höre ich, dass hier noch ein Sprecher mit uns ist, der Geist in der Maschine? Wenn ihr mich hier so ein bisschen mühselig seht, das liegt daran, dass mir das Kreuz auch wahnsinnig entgleist ist die letzte Zeit. Aber so, gut. Nun bin ich alleine am Sprechen. In Goloka Dam haben wir immer die russische Nachrichtenwelle, die damit spricht. Irgendwie empfangen wir die Russen gut da. Multikulturell sind wir dort. So, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, dass jegliche Form von Religion nicht dazu da ist, einen Menschen wirklich zu informieren von einer spirituellen Angelegenheit, sondern ganz im Herzen, ganz im Tiefsten des Herzens zu transformieren. Das ist so wichtig. Ich habe sehr oft schon erlebt, wie im Dialog mit dem Christentum es zu groben Missverständnissen kam, wenn zwei Leute, einer ein Muslim zum Beispiel, der andere ein Hindu oder ein Christ, miteinander diskutiert haben und sich dann irgendwann mal anfingen, uneinig zu werden, weil die Lehre oder der bestimmte Pfad ja Unterschiede aufwies zu dem anderen Pfad. Diese Unterschiede wurden dann, wie soll ich mich ausdrücken, zu einem Riesenproblem. Ich wurde zu diesem Thema Streit unter den Religionen aufgrund von äußeren Unterschieden einmal interviewt in der Saturday Midnight Show, also der Mitternacht-Show vom Zagreber Fernsehen, und sagte dort, dass es bei wirklicher Religion eigentlich um die gleiche Thematik geht. Nämlich, dass man einen spirituellen Pfad bekommt, der einen dann zu einer Erfahrung Gottes oder Krishnas verseucht. Und dass es müßig sei, aufgrund der Unterschiede, der dogmatischen oder Lehrunterschiede der einzelnen Pfade zu streiten. Tatsächlich sei das, so sagte ich, das Symptom von einem Menschen, der überhaupt nichts verstanden hat von Religion und also noch in den Anfangsgründen hat, und wir wünschen ihm alles Gute, dass er ein bisschen auf den Pfad kommt. Denn das war meine These damals, die Erfahrungen von Menschen, die frei geworden sind von dem Einfluss des materiellen Daseins, die Erfahrungen von solchen Menschen von Gott sind meistens ziemlich ähnlich. Ich habe hier ein bisschen aus der Bibel, die einzelnen Gottesbilder mal herausgesucht. Also ich muss sagen, ich habe es selber nicht getan. Saviraj Prabhu, ein meiner Gottbrüder, hat geschrieben, wie die Bibel Gott sieht und wie die das Srimad Bhagavatam Gott sieht. Und ich möchte einmal euch ein paar Zitate aneinanderhalten oder vergleichen miteinander, sodass ihr sehen könnt, dass es wirklich, wenn es zur Erfahrung geht, um eine sehr ähnliche Größe geht, nämlich um ja, Krishna oder um Gott oder Yahweh, und dass die Einzelnen, die ihn erfahren haben, das also ihn ganz ähnlich sehen. Hier im Johannes-Evangelium heißt es, Yahwehs Stimme ist so wie dunkles Donnergrollen. Und im Srimad Bhagavatam heißt es, dass Vishnu auch eine Stimme hat, die so klingt wie Donnern. Wird richtig beschrieben im Srimad Bhagavatam, wenn Vishnu spricht, fangen die Frauen an zu tanzen. Warum? Weil Frauen freuen sich immer, wenn die Monsunzeit kommt, wenn also die Gewitterwolken aufziehen, und dann machen sie ihren bestimmten Tanz, der auch was mit der Paarung zu tun hat, und jubilieren und tanzen. So, wenn Vishnu Stimme ertönt, dann fangen an die Frauen zu tanzen, weil sie denken, jetzt, das klingt ja genau wie die Gewitterwolken. Jetzt sind wir bei der Stimme. Von Jahwe wird es in den Psalmen beschrieben, dass er eine Keule trägt und einen Stab. Wenn Vishnu erscheint, so heißt es, entsprechend der Erweiterung, die er hat, dass er eine Keule mit sich führt, die heißt Komodati. Eine Keule, mit der er das Unrecht der Welt beseitigt. Und dass er auch einen Stab hält. Dann wird beschrieben, dass Yahweh oder Gott, wenn da irgendwelche Feinde Gottes auftreten, im Alten Testament gibt es solche Leute, plötzlich Feuer schickt. Feuer, Agni. Und von Vishnu weiß man, dass seine zelebrierte Waffe das Sudarshan Chakra ist. Das Feuerrad, das wurde ihm einst von Agni, der Personifizierung des Feuers selber, überreicht. Hier, Vishnu, ist deine ewige Waffe, die Feuerwaffe, das Sudarshan Chakra. Es heißt, dass diese Waffe die Geweihten Vishnus ständig beschützt. Wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt für Geweihte des Herrn, so kommt diese Sudarshan Chakra Waffe und beschützt sie. Und Yahweh, so heißt es, trägt ein Schild und so macht es Vishnu. Und so gibt es also unendlich viele Beispiele dafür, aus denen hervorgeht, dass, wenn wir von der Erfahrung des Höchsten sprechen, Persönlichkeiten, die ihn erfahren haben, die gleiche Person gesehen haben. Wir haben natürlich die einzelnen Religionen unterschiedliche Herangehenswege an die höchste Persönlichkeit Gottes. Die sind unterschiedlich, weil die Kulturen anders sind, unter denen sie verkündet werden und denen sie verhelfen wollen, zum spirituellen Leben zu kommen, so weiter. Das sind Unterschiede, aber nicht im Endziel, in der Verwirklichung der höchsten Persönlichkeit Gottes. Nun, gemäß der Vedas gibt es drei Arten und Weisen, wie man Gott sieht. Ich habe eben ein paar Beispiele gegeben, sein Aussehen, seine Stimme, seine Waffen sozusagen betreffend. Ich möchte aber nicht vermeiden, darauf hinzuweisen, dass es wenn man Gott verwirklicht, unterschiedliche Verwirklichungsformen sieht, er zeigt sich also anders. Es ist nicht so, dass er sich nur als Vishnu oder Jahwe zeigt. Er zeigt sich, und da kommen uns die Vedas sehr zur Hilfe, auf dreierlei Arten und Weisen. Und alle Gottesverwirklichungen, ob sie im Christentum sind oder im Islam oder Hinduismus, sind in diesen drei Kategorien zu sehen. Die erste Form der Gottesverwirklichung ist, dass man ihn wahrnimmt als eine große Kraft, die alles zusammenhält. Das Brahman in den Vedas wird so genannt. Die zweite Art der Gottesverwirklichung ist, dass man ihn erkennt als eine personifizierte Form, als die Überseele im Herzen. Und die dritte Art ist, dass man ihn realisiert als eine liebenswerte, ja liebliche Persönlichkeit, die alle Sinne des Geweihten, der ihn realisiert, völlig überwältigt, sodass man bei einer solchen Gottesverwirklichung von überwältigt wird in all den Wahrnehmungen, die man hat. Sehen, riechen, schmecken, hören, fühlen und so weiter. Ich möchte ganz kurz über diese drei Verwirklichungsformen sprechen. Viele Menschen, die sich mit dem Thema Gott auseinandersetzen, in den unterschiedlichen Traditionen, kriegen, wenn sie diese drei Aspekte der höchsten Persönlichkeit Gottes hören, bestimmt Hilfe auf ihren spirituellen Weg. Prabhupada hatte uns einmal ein Beispiel gegeben dafür, wie eine und diese gleiche Persönlichkeit, oder in diesem Fall ja Gott, auf dreierlei unterschiedliche Art und Weisen erkannt werden können. Und er gab das Beispiel von einem Zug, der in Indien in ein Dorf einfuhr. Viele Leute in diesem Dorf hatten noch nie zuvor einen Zug gesehen und warteten also auf den Zug, der dann irgendwann abends eintraf. Da sich nun verspätete, wurden diese Leute zum Teil recht ungeduldig. Schließlich sahen sie am Horizont drei Lichter. Und einige von den Leuten, die nicht mehr Zeit hatten, sagten, wir haben den Zug gesehen. Es sind drei Lichter, und legten sich zum Schlafen nieder. Dann, andere nun blieben ein bisschen länger und sahen, wie der Zug in eine Kurve fuhr und dann nicht nur die drei Lichter sichtbar waren, sondern viele Lichter, die aus den erhellten Abteilen über das Land geeilt kamen. Sie sahen also, dass der Zug nicht nur einfach drei Lichter waren, sondern stellten fest, dass er wie eine Schlange war und manchmal Hu machte. Ihr wisst, Kinder, Züge machen so Hu, Hu. So, schließlich, die gaben sich dann zufrieden und sagten, wir haben den Zug gesehen. Er ist mehr wie eine Schlange mit Lichtern, die Hu macht. Und diese Gruppe von Menschen ging ins Bett. Schließlich hatten sie am nächsten Morgen viel vor. Nun, die dritte Gruppe, und das waren die Mindestzahl dieser Dorfbevölkerung, wartete bis zum Schluss, bis nämlich der Zug mit dampfendem Schornstein in dem kleinen Bahnhof, Dorfbahnhof einfuhr und dann zum Stillstand kam. Diese Leute gingen in den Zug hinein und sahen dort die Abteile, sie sahen die unterschiedlichen Passagiere, manche von denen lagen auf so ausgebreiteten Liegen, sie sahen die Lokomotive und die Kohlen vor, die Kohlen, die da in den Kohlenwagen unmittelbar nach der Lokomotive gezogen wurden, und auch sie hatten den Zug gesehen. Nur alle drei Gruppen hatten den gleichen Zug gesehen, waren jedoch zu unterschiedlichen Vorstellungen gekommen, weil sie unterschiedliche Aspekte dieses Zuges gesehen hatten. So ist es auch in den Religionen. Es gibt unterschiedliche Verwirklichungen der gleichen Persönlichkeit Gottes. Zum Beispiel das Brahman, die große Energie. In der Bhagavad Gita erklärt Krishna das und sagt,
alles ruht auf mir. Wie die Perlen, die auf eine Schnur aufgezogen sind. Mit diesem auf mir sind seine unvorstellbaren Energien, die sich im Brahman vereinen, gemeint. In der Bibel, im Alten Testament, kommt dieses Brahman, diese Energiefülle und Lichtfülle, einmal sehr schön zum Vorschein, als nämlich Gott den seinen Devotees, seinen Geweihten, ein Zeichen von sich gibt, von seiner Herrlichkeit. Plötzlich flammt vor ihnen ein Dornbusch auf. Und sie schauen das an und sehen, dass dieses Licht nicht ein gewöhnliches Licht ist, wie vielleicht von einem Feuer oder einer elektrischen Quelle, sondern sie müssen wegschauen, weil das Licht so stark ist und sie so blendet, dass sie wegschauen, also einfach wegschauen müssen. Das ist ein Aspekt, das ist ein, wie soll ich mich ausdrücken, Zeichen von der von Gott als Brahman, als Brahman-Energie. Oh, mein einer Gast ist eingeschlafen. Hallo? Wir kommen jetzt zu einem zweiten Aspekt Gottes. Ich glaube, der ist ein bisschen interessanter für dich. Das war jetzt das Brahman, da bist du abgeschaltet, weil ich glaube, für den Aspekt dich noch nicht interessiert. Gut. Das Brahman wird beschrieben als eine Lichtfülle, die so hell ist, dass man nicht reinschauen kann. Der zweite Aspekt Gottes oder Krishna ist die Überseele, die im Herzen gegenwärtig ist. Meister Eckhart, der bekannte christliche Mystiker des Abendlandes, hat viel über diesen Herrn im Herzen gesprochen. Und er sprach davon, dass es Sinn und Zweck aller Mystik ist, diesen in uns gegenwärtig seinen höchsten Herrn zu erkennen und zu verstehen. Und vor allen Dingen auch seine Stimme zu verstehen. Und ein christlicher Philosoph oder sagte einmal, es ist nicht so wichtig, dass Gott unsere Gebete hört. Es ist wichtiger, dass wir seine Antworten vernehmen. Und damit meinte er sicherlich diese Überseele, die im Herzen ist. In der Bhagavad Gita wird die Überseele so beschrieben, dass sie den Devoti hilft, zu ihm zu kommen, also ihm Antworten gibt auf tiefe Fragen. Es heißt dort so, ich weile im Herzen eines jeden und von mir kommt Erinnerung, Wissen, aber für diejenigen, die Krishna vergessen wollen, auch vergessen. Und er sagt, für jemanden, der auf dem spirituellen Weg ist, gibt er als die Überseele alles Wissen und alles Verständnis, was nötig ist, damit der einzelne Devote zu ihm hinfindet. Krishna spricht in der Bhagavad Gita davon, dass er als die Überseele eine Fackel entfacht für denjenigen, der auf dem spirituellen Weg ist. Nämlich die Fackel der Erkenntnis, die die Unwissenheit, welche das Herz des Devotis bedeckt, ein für allemal vertreibt. Ich möchte euch inspirieren, in eurem spirituellen Leben Kontakt zur Überseele zu suchen. Man kann es ganz einfach machen, wenn ihr eine Frage habt, wie soll es weitergehen? Wie soll die euch entscheiden in einer schwierigen Situation, die eine Entscheidung erfordert? Richtet, tut euren Geist konzentrieren und ihn abziehen sozusagen oder zurücknehmen von den verschiedenen äußerlichen Themen um euch herum und formuliert in ihm die Frage, die euch in Anspruch nimmt. Richtet diese Frage dann an die Überseele, an den Herrn im Herzen. Ganz bewusst könnt ihr das tun und richtet diese Frage richten und dann wartet einige Zeit und ihr werdet plötzlich eine Antwort aus dem Inneren hören können. Wenn euer Bewusstsein allerdings sehr abgelenkt ist und nach außen gerichtet ist, nach äußeren Dingen wie Versuch Anerkennung zu finden oder Reichtum oder die aufpeitschenden Freuden der Sexualität zu genießen, dann wird es nicht so einfach sein, diese Stimme zu hören. Man muss tatsächlich seine Aufmerksamkeit von außen nach innen richten
Wenn es da eingelingt und man diese Fragen hat, kriegt man bestimmt die Inspiration, die man braucht in seinem spirituellen Leben. Nun, die dritte Form, die ist die Form, die die geweihten Krishnas besonders besorgt. Deswegen ist unser einer Geweihter eben eingeschlafen, weil er nicht sich mit dem Brahman so befasst. Aber jetzt kommt diese Form, mit der wir uns befassen, wo wir Spezialisten sind. Und wir sehen, du bist hellwach. Also das ist unglaublich, das zu sehen bei den Bodhis. Ach so. Da ist bei den, das ist die Persönlichkeit Gottes, Bhagavan. Hier ist ein Bild von Krishna, den wir so verehren. Er sieht sehr wunderschön aus. Und in diesem Aspekt kommt plötzlich die Rasa-Theologie auf, mit der wir uns beschäftigen müssen. Bhagavan oder diese höchste Persönlichkeit Gottes, die in liebevollen Austausch mit seinen Devotees hat, ist nur zu verstehen, wenn man weiß, was Rasas sind. Wisst ihr, was Rasas sind? Einige, die meisten bestimmt schon. Es sind Beziehungen, die man hat, in denen ein unvergleichlicher Wohlgeschmack auftritt. Zu dieser Form Krishnas oder Gottes, die Bhagavan-Erkenntnis, kann man fünf Arten von Beziehungen aufnehmen. Eine neutrale, eine dienende, die Beziehung eines Freundes, die Beziehung eines Elternteils und die Beziehung der ganz vertrauten, ekstatischen Liebe. Es heißt, dass diese ganz vertraute, ekstatische Liebe so stark ist, dass schon ein kleines Tröpfchen davon ausreichen würde, die ganze Welt, die ja emotional am Hungern ist, jeder möchte ja diese Liebe haben, zu überschwemmen und in Ekstase zu versetzen. Das ist der Madhurya Rasa, der Wohlgeschmack, der auftritt, wenn man zu Krishna diese, sagen wir mal, sehr vertraute enge Liebe annimmt. In der christlichen Religion erscheint uns Gott oft wie ein Vater. Das ist eine Art von Rasa, die man kosten kann. Ich weiß nicht, ob ihr alle euren Vater noch erinnert. Bestimmt gab es da gute, sagen wir mal, gute Zeiten und einen liebevollen Austausch, wo der Vater euch geholfen hat, wo er plötzlich sagte, Tochter, ich bin immer da für dich. Oder ich liebe dich. Nicht so, wo man solche und auch Beweise davon hatte. Nicht? Das ist bestimmter Rasa. Ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen, sodass ihr wisst, was ich mit Rasa meine. In Armenien gab es einen großen Erdbeben und es gab dort eine Schule, die verschüttet wurde von dem Erdbeben. So, ein Vater hatte seinem Kind versprochen, Sohn, wenn immer etwas ist, ich bin da für dich. Als nun die Schule von den Erdbeben also gebrochen wurde, sagt man das in Deutsch, zerstört wurde, war es klar, dass alle Kinder, die dort Unterricht nahmen, gestorben waren, weil das ein Erdbeben war mit einer unglaublichen Stärke. Der Vater jedoch erinnerte sich an sein Versprechen. Er hatte gesagt, Sohn, ich bin immer da für dich. Und so ging er zu der Schule, die total zusammengestürzt war. Alles war zusammengebrochen, da kam keiner lebend raus. Und das war also schon bekannt. Denn eine Feuerwehrbataillon hatte da versucht, Leute zu retten, aber die Kinder waren alle grausam zerdrückt worden von den schweren Mauern, die zusammengestürzt waren. Dieser Vater nun erinnerte sich jedoch an sein Versprechen. Er stand vor der Schule mit Tränen in den Augen und wusste, in dieser hinteren Klassenzimmer, da wird mein Sohn sein. Denn ich habe ihn
viele Morgende dorthin gebracht. Und er fing also an, dort zu graben, in den Trümmern. Die Polizei kam und sagte, gehen Sie weg hier, das heißt zwecklos, das sieht man doch, dass da keiner lebendig rauskommt. Der Vater schaute die Polizei nur an und sagte, können Sie mir jetzt helfen, ich möchte meinen Sohn finden. Die ging dann weg und dann kam die Feuerwehr, lassen Sie es, wir haben schon versucht, es ist niemand zu retten. Die Nachbarn kamen. Doch der Vater hatte nur das Versprechen drin. Und nach 5 Tagen, wo er ganz alleine die Trümmer weggerollt hatte, hörte er plötzlich aus einem kleinen Loch, so groß war das, die Stimme seines Sohnes, der schluchzte und rief, Papi, bist du da? Bist du da? Und er sagte, ja, ja. Lebt ihr noch? Hörte er plötzlich aus einem kleinen Loch, so groß war das, die Stimme seines Sohnes, der schluchzte und rief, Papi, bist du da? Bist du da? Und er sagte, ja, ja, lebt ihr noch? Ja, wir waren 23 und von denen leben noch 13. Wir haben überlebt, weil wir wussten, dass du hattest mir gesagt, du bist immer da für mich. Und das habe ich den Kindern gesagt. Und so haben wir dann überlebt, in der Hoffnung, dass du kommen würdest. Und der Vater war total gerührt und räumte das denn noch raus und sagte, nun komm Sohn, komm raus. Nein, sagte da der Sohn, die anderen sollen erst raus, denn ich habe Vertrauen, dass du ja immer da für mich bist. Nicht? Das, was ich eben beschrieben habe, eine rührende Beziehung zwischen Vater und Sohn, war eine Beschreibung von Rasa. Ein Wohlgeschmack, der in einer Beziehung auftritt. Zwischen Vater und Sohn in diesem Beispiel. So zu Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes, gibt es 5 solche Beziehungen, so ekstatische Rasas. Das Christentum kennt diesen einen Rasa, wo man sich als ein Sohn oder eine Tochter des Höchsten sieht und sich sehnt nach der Umarmung und der Fürsorge Gottes im Leben. Ich bin immer da für dich. Ne? Im Krishna-Bewusstsein gibt es noch andere Rasas, dass der Devotee zu Gott sagt, ich bin immer da für dich. Krishna nimmt dort die Form eines kleinen Sohnes an, um sich versorgen zu lassen von seinem Devotee. Wir hören zum Beispiel, dass seine Eltern Nanda und Yashoda sich sehr tiefe Gedanken um die Versorgung von ihm machten. Einmal zum Beispiel ging Nanda mit ihm in die Wälder von Vrindavan, als ein fürchterliches Gewitter, eine Gewitterkatastrophe einsetzte. Und er dachte sich, was soll jetzt aus Krishna werden? Der kriegt doch Angst vor diesen Regenfluten, die sich über das Land verbreiten. Und er wollte schnell nach Hause gehen und Krishna in Sicherheit bringen vor den Regen und Gewitter. Aber dann dachte er sich, ich muss aber doch auch für die Kühe sorgen, die Milch geben für Krishna. Und er war in einem Dilemma. Wo soll ich jetzt hin? Und in diesem Dilemma kam dann Srimati Radharani und nahm Krishna auf den Arm und ging mit ihm. Nach einer kurzen Zeit verwandelte sich Krishna, der für Nanda wie ein kleines Kind war, für Radharani aber den Rasa eines Geliebten hatten. Dieser gleiche Krishna verwandelte sich für den Rasa von Radharani in einen Jüngling. So, der gleiche Krishna hat also nicht nur eine Beziehung zu seinen Devotees, als Vater oder umgekehrt als Sohn, sondern 5 Arten von Rasas, in denen Ekstase auftritt. Fantastische Ekstase, die also das, was wir hier erleben, ach, das kann man gar nicht vergleichen, liebe Freunde und so weiter. Gut, das sind also die 3 Wirkungs, sagen wir mal, die 3 Aspekte Gottes, von denen wir in den Vedas hören und die, wie ich versucht habe zu zeigen, auch im Christentum und bestimmt auch in anderen Religionen aufscheinen. Nämlich, dass man den gleichen Herrn sieht als Brahman, als Energie, dann als die Überseele und schließlich als eine Person, mit der man einen Austausch pflegen kann. Dieses, in Sanskrit ist das, bedeuten diese, heißen diese Aspekte der Brahman-Aspekt, der Paramatma, das ist die Überseelen-Aspekt, und schließlich auch den Bhagavan-Aspekt. So, nachdem ich davon gesprochen habe, möchte ich ein bisschen über einige strittisch philosophische Punkte sprechen, die ein bisschen interessant sind. Ich möchte ein bisschen über Punkte sprechen, über die das, den das Christentum sehr oft, ja, wo Christen manchmal anfangen zu sagen, nein, das steht aber nicht in der Bibel. Reinkarnation zum Beispiel. Tolle Atmosphäre. Merkt ihr das, so ein erleichternder Regenschauer, wie, was für eine schöne Atmosphäre. Wir haben eine Sommeratmosphäre, jetzt haben wir eine Monsunatmosphäre. Nektar. Also diese Punkte, die wir jetzt haben, und da brauchen wir ein bisschen Atmosphäre dazu, sind also Punkte, die normalerweise an, wo leicht Streit auftreten kann. Und dass das nicht zu sein braucht, will ich jetzt zeigen. Einmal kam Jesus in das Gebiet von einem römischen Präfekten, also ein Regierungsoberhaupt, und predigte dort. Wenn wir den zeitlichen Augenzeugen glauben sollen, ist, wenn Jesus aufgetreten ist, etwas Ähnliches geschehen wie damals vor 500 Jahren, als der Messias des Ostens auftrat, Chaitanya Mahaprabhu in Indien. Tausende, Millionen von Leuten kamen und sie wussten nicht, wer sie gerufen hatte. Plötzlich dachten sie, es ist gut und wichtig, jetzt zu kommen. Franz, ich schaue so ein bisschen nach oben. Das ist okay mit dem... Vielleicht, wenn auch der Wind kommt, stürmt es rein. Das wäre ja auch tolle Atmosphäre. Es war sogar so, dass einige Römer kamen, um an diesen Predigten teilzunehmen. Es waren also Millionen von Leuten und die Stimme Jesus muss sie alle erreicht haben, ohne eine elektrische Verstärkung, denn das gab es da noch nicht. Auf mystischem Weg muss es in ihrem Herzen geklungen haben. Und als er jetzt in diesem einen Gebiet war, stellte er eine wichtige Frage, aus der hervorgeht, dass er von dem Wissen um Reinkarnation wusste. Was bedeutet Reinkarnation? Was ist die essentielle Lehre der Reinkarnation? Wiedergeburt. Das deutet darauf hin, dass wir, obwohl unser sterblicher Körper vergeht und ins Grab gelegt wird, die Grenze des Todes überschreiten und in einer anderen Form, nicht körperlichen Form, weiter bestehen. So, Jesus stellte eine Frage und ihr müsst euch jetzt total konzentrieren, es wird wahrscheinlich das Beste von eurem Intellekt herausfordern, um zu ergründen, wie dieser Schloka, wie dieser Vers etwas mit Reinkarnation zu tun hat. Ich wechsle jetzt die Sprache, ich spreche jetzt in der biblischen Sprache. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Menschensohn, da meinte er an sich selber. Und die Jünger sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Nun, diese Propheten, Elia, Jeremia oder sonst auch Johannes, waren zur Zeit, als Jesus wirkte, schon gestorben. Als die Jünger zu Jesus sagten, du, manche glauben, du wirst der Prophet, Jeremia, sagten sie ihm, du, Jesus, manche glauben, du bist eine Reinkarnation, eine Wiederherkunft von diesen verstorbenen alten Propheten, die jetzt kommen und ihr Werk auf diese Weise weiterführen. Dies ist eines der Hinweise in der Bibel zum Thema Reinkarnation. Da gibt es mehrere solche. Wer das gerne lesen möchte, wir haben so ein Buch herausgebracht, die Bibel in ihrem eigenen Licht. Das ist vielleicht ganz gut für einen selber, um den eigenen christlichen Hintergrund, aus dem wir ja kommen, noch weiter beizubehalten. Und zu wissen, dass der auch das Krishna-Bewusstsein auch in der Bibel vorkommt, sozusagen. Der zweite Punkt, wo Christen manchmal Schwierigkeiten haben, weil sie nicht wissen, dass der in der Bibel vorkommt, ist Karma. Sagen, das ist zu indisch. Dass wir durch jede Tätigkeit, die wir ausüben, schon eine karmische Reaktion machen. Nach dem Gesetz des Karmas ist es ja so, dass ein Mörder durch seine mordhaften Tätigkeiten schon jetzt auf feinstoffliche Weise seine eigene Guillotine, das ist ein Verurteilungsinstrument, wo der Tod den Mördern dargebracht wird, zimmert. Wenn du etwas tust, sagt das Gesetz des Karmas, schaffst du schon während der Tätigkeit die Reaktion auf dieses Tun, die dich eines Tages ereilen wird. So. Entweder in diesem Leben oder im nächsten Leben. Hier ist ein Hinweis auf Karma aus dem Matthäus-Evangelium. Da sagte Jesus zu ihm, das war irgend so ein Brutalo, steck dein Schwert in die Scheide, Mann, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Franz, vielleicht sagst du, die sollen später anrufen, nicht? Halbe Stunde noch. Genau. So, Karma ist genau wie Reinkarnation ein festes Bestandteil der christlichen Lehre. Und als letztes möchte ich sehr gerne über einen Bereich sprechen, der mir selber sehr am Herzen liegt. Ich möchte ein bisschen über Loslösung vom materiellen Leben sprechen. Sehr oft, Max Weber, der bedeutende christliche Soziologe, sagt, dass eigentlich die Antriebsfeder des Kapitalismus und des wirtschaftlichen Fortschritts eine bestimmte christliche Ethik ist, die darin sich ausdrückt, dass man versucht, auf dieser Erde etwas zu schaffen, dass man aber gleichzeitig dieses, was man genießt, was man geschaffen hat, nicht genießen soll. Ihr werdet euch jetzt einen Augenblick konzentrieren müssen, weil es ein intellektueller Punkt ist. Max Weber spricht von einer Art, sagen wir mal, Arbeitsaskese. Der Christ hat also, der gute Christ hat das Recht, zu arbeiten und unglaubliche Reichtümer zu schaffen. Aber es sieht nicht schicklich aus für einen guten Christen, diese Reichtümer dann zu genießen. Deswegen war in der guten alten Zeit es so, dass die Reichen nicht uneingeschränkt diesen Reichtum genossen haben, sondern die Pflicht hatten, die christliche Pflicht hatten, Spenden zu geben an die Armen. Wenn also ein Armer zu einem Reichen kam und sagte, gib mir eine Spende, gib mir ein Almosen, war es so, dass der Reiche jetzt die großartige Chance hatte, das Eigentum Jesus an die Armen zu geben, den es nämlich wirklich gehörte. Somit hatten die Armen und die Bettler ein Recht, das Reichtum. Armut ist, also das ist allen Religionen gleich, wird als vorteilhaft angesehen auf dem spirituellen Weg. Und es ist eine Pflicht von einem Menschen, der reich ist, sich des Reichtums zu entledigen und gute Werke zu tun. Das hat die Ethik unseres Westens geformt, diese christliche Ethik, und dafür gesorgt, dass also eine Art, sagen wir mal, Ethik da ist. Noch heute fühlen manche Menschen, wenn sie einen Mercedes fahren, fühlen sie sich irgendwie nicht richtig. Wenn jemand sagt, oh, du fährst ja Mercedes, dann werden sie rot. Weil dahinter das Verständnis ist, man kann schon arbeiten und man kann schon etwas tun, aber man sollte nicht schamlos den Reichtum für sich genießen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Ethikbremse auch bei euch drin habt. Also wenn... So, allerdings ist in der heutigen Zeit diese Ethik umgekippt, wie im Christentum so vieles umgekippt ist. Nicht? Heutzutage ist Luxus in, was jetzt im Augenblick aber auch wieder angezweifelt wird, weil es ja eben nicht so gut, die deutsche Mark ist sehr schmal geworden. Ich möchte euch jetzt ein bisschen den Hintergrund für Loslösung und Entsagung sagen, aus der Bibel. Matthäus werde ich zitieren und auch Lukas. Halleluja. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sondern, was jetzt? Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und dann sagt, weil Jesus predigt, weißt du, wenn du etwas als deinen Schatz bezeichnest, wirst du angehaftet daran, deswegen übe dich in Armut. Daraus heraus leitet er eine Anweisung für die Christen, die sehr schockierend jetzt zunächst einmal klingt. Darum kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Halleluja. Puh, das ist etwas, was wir also nicht sagen würden. Aber ich fand es gut, weil vielfach die Christen oder christliche Menschen sagen, also, dass ihr so losgelöst seid, ihr Hare Krishna-Leute, und dass man da alles abgeben muss im Krishna-Bewusstsein, das ist nicht so gut. Die müssen viel mehr abgeben als wir, die Christen, wenn sie sich nach diesem Dekret aus dem Lukas-Evangelium kümmern sollen. Nun, wie wir gesehen haben, gibt es im Gottesbild und in einigen philosophischen Punkten, Reinkarnation, Karma, Loslösung, ein Einverständnis. Ich möchte jetzt gerne darüber sprechen, wo ich meines Erachtens die Möglichkeit sehe, eine goldene Brücke der Zusammenarbeit zwischen Christentum und auch Krishna-Bewusstsein zu machen. Ich hatte vor 3 Tagen, Mittwoch, einen Besuch von Pfarrer Bonn und dem Superintendenten, das ist ein hoher Verwaltungsposten in der evangelischen Kirche, dem Superintendenten Herrn Schäfer. Die leben bei Goloka Dham, unserem Projekt, was viele von euch schon kennen und wozu ich diejenigen, die noch nicht da waren, ganz herzlich einladen möchten. Und wir haben dort diskutiert und diskutiert, wie eine Art Zusammenarbeit möglich ist. Und ich weil wir haben so viele Dinge diskutiert, dass wir nicht, wollen uns noch ein zweites und noch ein drittes Mal treffen und noch mal weiter natürlich. Der Punkt, den Prabhupada immer gemacht hat und den ich auch gerne machen möchte, ist, dass wo wirklich eine Zusammenarbeit in der Praxis bestehen kann, ist das Singen des heiligen Namens. Der heilige Name ist nämlich bei uns sehr wichtig im Krishna-Bewusstsein und auch im Christentum. Und ihr werdet euch freuen zu hören, in diesem Zeitalter des Kali ist der heilige Name die Inkarnation Krishnas. Das ist richtig ein bisschen dramatisch jetzt. Der heilige Name, es geht ja richtig los hier, toll. Schwupp. Der heilige Name ist die Inkarnation Krishnas in diesem Zeitalter. Mit dem heiligen Namen kann man direkt Kontakt aufnehmen zu Krishna selber. Ich sage immer, wir können die Krishna-Sonne in unserem Leben aufgehen lassen mit dem Singen seiner heiligen Namen. Diese Namen werden dafür sorgen, dass all die Dinge, die wir als Hindernisse empfinden auf unserem spirituellen Pfad, von uns gehen. Nun einmal vor ein paar hundert Jahren gab es einen russischen Mönch, einen russischen Menschen, der zu einer Vorlesung kam über den heiligen Namen. Und dieser Mönch wurde, ohne dass er es wusste, oder dieser Mensch wurde, dass er es ohne zu wissen, zu dem Vater einer Bewegung im Christentum, die eine unglaubliche Ähnlichkeit mit uns hat. Ich möchte euch diesen Menschen ganz kurz vorstellen. Er lebte mit seinem Bruder zusammen in verhältnismäßig großer Armut und heiratete dann. Nur eines Tages war sein Großvater, der eine große Herberge hatte, krank geworden und rief die beiden Brüder an sein Krankenbett, das später zu seinem Todesbett werden sollte. Und der Großvater sagte: Ich möchte euch beiden Brüdern etwas geben. Ich spüre, dass meine Tage auf dieser Welt gezählt sind. Ich möchte dir, und damit sagte dem Jüngeren, diese Herberge geben. Mache etwas daraus, nehme die Pilger, die kommen und kein Geld haben, umsonst auf, und verlange von den Menschen, die Geld haben, eine entsprechende Übernachtung. Und dann wandte er sich zum älteren Bruder und sagte: Sei nicht neidisch auf deinen jüngeren Bruder, dass er die Herberge bekommen hat, und gab ihm dann etwas anderes, was weiß ich nicht mehr. So ein paar Wochen später verstarb der Großvater. Der Jüngere zog mit seiner Frau in die Herberge ein und versorgte die Herberge, und der Ältere nahm den Reichtum, den ihm der Großvater gegeben hatte, also Geld, glaube ich, und vergeudete den. Und als er das alles vergeudet hatte, den Reichtum, schaute er auf seinen jüngeren Bruder, der da in der Herberge viel Geld, also nicht viel, aber ein bescheidenes Einkommen verdiente, und war so neidisch auf den jüngeren Bruder, dass er die Herberge gekriegt hatte und eben nicht er, obwohl er der Ältere war, dass er eines Nachts mit einer Pechfackel kam und die Herberge anzündete, die dann in Schutt und Asche verbrannte. Es war ein Holzbau wahrscheinlich. Die Frau, also der jüngere Bruder mit seiner Frau, konnte sich gerade noch durch ein Fenster hindurch an die Freiheit retten. Und dann, das wird jetzt wunderschön, die Geschichte, also zunächst einmal noch ein bisschen intensiv, dann ging sie in eine ganz, ganz armselige Hütte, die irgendein Onkel gehörte als Sommerdatscha, Sommersitz, nicht, und lebten da, und die Frau wurde kränklich, weil sie, es kam heraus, dass der Bruder, der ältere Bruder es gewesen war, aber man konnte ihn nicht fassen. Die Frau wurde sehr melancholisch, sie war sehr, sehr sensibel, und schließlich starb sie als Folge auf diesen Schicksalsschlag. So, der Mann war also seine Herberge beraubt, und was viel schlimmer war, seiner geliebten Frau. Was tat er? Er ging in eine Kirche, und dort predigte er, ein Prediger, irgend so einen schönen Vers aus der Bibel, der besagte, man sollte von morgens bis abends die heiligen Namen Gottes singen. Und da sprach in diesem Augenblick so zu ihm, dass er sagte, ja, Mowgli, also Mowgli ist Norddeutsch, machen wir. Aber wie? Ich muss doch essen, ich muss doch schlafen, ich muss ein bisschen was tun für meinen Lebensunterhalt. Wie soll ich von morgens bis abends den heiligen Namen des Herrn singen? Und er wollte das also unbedingt rausfinden und ging dann hin, um, wie soll ich mich ausdrücken, bei einem Starsinn zu lernen, ein Mönchen. Und tatsächlich lehrte der Mönch ihn einen Meditationsweg, wo man mit dem Herzschlag zusammen die ganze Zeit dieses Jesusgebet chantet. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, bitte erbarme dich unser. Oder kurz, Jesus, erbarme dich unser. Das kann man auf verschiedene Art und Weise machen. Das passt bei dem Herzschlag an, dieses Gebet. Man muss sich vorbereiten durch Atemübungen. Und wenn man das nicht richtig lernt, kann es sein, dass man einen Herzinfarkt bekommt, weil dieses Gebet so powerful ist, dass wenn du es nicht richtig an den Herzschlag bindest, dann bringst du den Herzschlag durcheinander und bekommst Herzrhythmusstörungen und schließlich einen Herzinfarkt. Das ist so powerful. Also das muss man lernen von einem Guru, sonst klappt das nicht. Und da lernt man dann Pranayama, wie man die Energie im Körper aufbaut, total indisch sozusagen, nicht? Rechte Atem, wenn man rechts geht, dann wird die Energie stärker, wenn man links einatmet, das könnt ihr auch mal ausprobieren, wenn ihr abends nicht schlafen kann, haltet euch einfach das rechte Nasenloch zu und atmet nur noch durch links ein. Ihr werdet bald sehen, wie die Energie im Körper abnimmt, das mache ich zum Beispiel immer. Und dann kann ich schlafen wie ein Hamster. Nicht? Aber das kann man jetzt auch, diese Atemdinge, kann man auch noch in Bezug auf Mantren chanten, wenn wir zum Beispiel den Gayatri-Mantra chanten, machen die Kenner unter uns Atemübung vorher, um den Geist ein bisschen zu beruhigen. Fang dann erst mit dem Gayatri an. Und so weiter. Nun, er lernte das also, und wurde dann immer von Gott versorgt. Er war ständig am Chanten, Jesus Christus, bitte. Und ging so durch, einmal zum Beispiel beschreibt er, dass er von einem Wolf angefallen wurde. Das war ja in Russland in der mittelalterlichen Zeit, wo es voll von Bären und Wölfen war. Nicht nur der. Und er chantete natürlich, er hatte da auch noch einen Rosenkranz dazu. Und war so dabei, und der Wolf kommt, springt plötzlich auf ihn an und verfängt sich im Rosenkranz. Er denkt jetzt aber, er wird jetzt aus seiner Meditation geschreckt und denkt, der will mir den Rosenkranz wegnehmen. Das ist der Beelzebub. Beelzebub ist ein mittelalterliches Wort für Teufel, nicht? Und hält den Rosenkranz an, und der Wolf kriegt also jetzt Angst, weil er gewürgt wird am Hals. Und wird dann total panisch veranlagt, nicht? Und bricht dann aus und flüchtet. Und ihm kommt jetzt ein Vorfall nach dem anderen. Er wird zum Beispiel von Dieben überfallen, aber durch das Jesusgebet wird er dann gerettet und kriegt die Heilige Schrift, die ihm gestohlen wird, auf wundersame Weise zurück. Er trifft Leute, deren Lebensweg er völlig beeinflussen kann. Er trifft eine Magd, die durch einen Schock verrückt geworden ist, und spricht ihr das Jesusgebet ins Ohr als die einzige Heilung, und sie wacht auf aus der Schizophrenie und kann ihr normales Leben weiterführen und so weiter. Ein wunderschönes Leben. Es wird erzählt in der Autobiografie aufrichtige Erzählung eines russischen Pilgers. Das hat mir einmal der Pater Emanuel Jungklausen vermacht, also geschenkt, dieses Buch. Und ich las das jetzt vor ein paar Wochen, weil ich gerade ein Buch schreibe und mich so ein bisschen eindenken möchte, in wie man gut spirituelle Themen da präsentiert. Das Buch wird heißen Der Weg des großen Abschieds. Und mir kam dort, als ich das las, so stark das Verbundensein und in mir erwachte, wie ein Feuer, was zunächst einmal zaghaft sich von erhebt und dann größer und größer wird, die Sehnsucht, auch ständig den heiligen Namen des Herrn auf den Lippen zu haben und im Geist zu haben. Denn ihr werdet euch freuen, das ist auch der Satya, also der Weg, um zur Vollendung zu kommen, der im Krishna-Bewusstsein gegeben wird. Ständig den heiligen Namen des Herrn zu chanten, im Schlafe, im Wachsein und auf diese Art und Weise immer mit dem Höchsten zusammen zu sein und auch unter dem Schutz des Höchsten zu sein. Mein spiritueller Meister hat das sehr schön vorgelebt, Srila Prabhupada. Ich war einmal, als ich noch jung war, war ich sehr neugierig, wie du auch, glaube ich, mal da war. Man will alles sehen und kennenlernen, nicht? Und ich ging damals, Prabhupada war angekommen im Schloss Rettershof, und man konnte auf einen Balkon klettern und vom Balkon her in sein Schlafzimmer schauen. So, ich wollte sehen, wie Prabhupada schläft. Ist es so wie unser eins, wie du es eben ein bisschen vorgemacht hast?